da sind wir wieder. Das sage ich sonst gar nicht.
Nee, warum sagst du es dann jetzt? Sag mal, es ist mein Text. Hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina und jetzt darfst du was sagen.
Und ich bin Christina und wir teilen uns heute wieder ein Mikro, denn wir haben heute wieder einen Gast. Wir freuen uns sehr. Wir haben heute, darf ich Vornamen sagen? Ja, ne? Wir haben heute Clark zu Gast. Clark ist Hundefriseur. Von Clark habe ich eine ganze Menge im letzten Jahr oder anderthalb gelernt über Haare, Haarbeschaffenheit, Haarpflege und misslungene Haarpflege. Und in diesem Sinne erzählt er uns heute ein bisschen aus dem Nähkästchen. Letzte Woche sprachen wir, Frau Pauser, über
bissige Welpen.
Du hast gesagt, die sind nicht bissig, die spielen nur.
Die tun nur so. Nein, aber wir haben das wilde Geschnappe der Welpen besprochen und was man machen kann und was nicht und so weiter.
Okay. Clark hat sich gar nicht getraut, Hallo zu sagen. Du musst auch noch Hallo sagen.
Hi. Hi, ich bin Clark.
Hi, ich bin Clark.
Hi, ich bin Clark.
Und so. Fun Fact, diese Woche erzählen wir auch aus dem Nähkästchen. Wir erzählen darüber, dass Giraffen nur 7 Halswirbel haben, dass Giraffen in Narkose die schwierigsten Tiere sind, die man narkotisieren kann, weil man diesen Hals aufrechterhalten muss aufgrund des Blutdruckverhaltens. Wenn der Kopf runterfällt, hast du eigentlich verloren. Das ist Alma. Alma denkt, sie ist hier zu Hause, dabei ist es die Praxis von Wölfi. So. Und
Dr. Wölfi,
genau. Genau, und Giraffen in Narkose, du musst tatsächlich quasi die Sekunden und Minuten bei Giraffennarkosen mitzählen, weil es so knapp kalkuliert ist und du hast also nur ein wirklich dezidiertes Zeitfenster und du musst die Narkose so wählen, dass sie einsteigen und aufwachen können, ohne irgendwie Probleme zu haben. So, wir haben heute auch einen neuen Podcast-Hund, einen ganz gefährlichen, bösen Dobermann haben wir hier. Das ist nicht der, der bellt, ne? Das ist der nette Hoverwart. So. Gut, dann gibt es noch irgendwas Hausmeisterliches? Nee, oder? So, dann kannst du... Sie schüttelt den Kopf, ich gebe ihr jetzt das Mikro, dann kann sie die Fragerunde an Clark eröffnen.
Ah, ich darf die Fragerunde eröffnen, das ist gut. Ja, der Hundefriseur. Ich finde das tatsächlich auch gar nicht so unblöd, weil ich... zum Beispiel auch längere Zeit Probleme hatte, die passende Bürste für ein Hoverwattfell zu finden. Da geht's ja schon los, ne? Und ich hatte ja damals, weiß ja nicht jeder, aber viele wissen es, wir hatten 2 Briars. Da war also Fellpflege auch immer ein großes Thema. Und ja, was ich ja witzig finde, dass unser...
Wer einen Podcast hört, weiß das.
Der weiß das, das stimmt. Aber es gibt ja Leute, die hören ihn zum ersten Mal.
Ja, weil das.
Klar, genau. Was ich spannend finde, dass der Hundefriseur 2 Dobermänner und 2 französische Bulldoggen hat. Hat das einen tieferen Sinn, weil du gar keinen Bock auf diese blöde Bürsterei hast, ne?
Habe ich nicht. Ja. Ist richtig. Tatsächlich, ich würde mir Stand jetzt keinen Hund holen, der fellpflegeaufwendig ist. Mhm. Ich glaube, die meisten Leute unterschätzen tatsächlich die Fellpflege, bevor sie sich einen Hund anschaffen.
Ja, das glaube ich auch.
Dementsprechend bin ich mir dem bewusst und habe da privat keine Zeit und keine Lust drauf, weil langhaarige Hunde tendenziell heißen, wenn man sie gut gepflegt haben möchte, jeden Tag bürsten. Manchmal auch alle 2 Tage, aber eher jeden Tag. Und das passt nicht in mein Leben und passt nicht in meinen Zeitplan. Und dann habe ich gesagt, muss es ein kurzer Hund werden, ja.
Ja, ja, aber ist auch völlig in Ordnung. Also, ja. Ne? Deswegen, also man muss
also
ja nicht Spaß dran haben.
Wie ich einen Langhaarhund haben und ihn einfach verfilzen lassen.
Ja, genau. Nee. Und ab und zu lässt man ihn von Clark da mal runterraspeln.
Genau.
Ne, damit er wieder einigermaßen aussieht wie ein Hund. Ja, ist auch eine Idee. Ja, also was mich interessieren würde, ist, also du sagst schon jeden Tag und jeden zweiten Tag. Dabei habe ich ja zum Beispiel, als wir unsere Briars noch hatten, sämtliche Züchter überall, das kannst du, glaube ich, heute noch im Internet googeln, steht überall, maximal einmal die Woche soll man die bürsten. Was hat das damit zu bedeuten? Warum sagt man das bei manchen Rassen?
Weil der Briar ein Unterwollhund ist. Das heißt, da brauchen wir tendenziell keine tägliche Pflege vom Bürsten her. Aber ich sag mal, alles, was Schneidefell hat...
Okay, also das ist dann die Frage bei dem Briar. Also es liegt schon am Unterfell.
Genau, es gibt einfach unterschiedliche Feldtypen. Der Briar hat Unterwolle, das heißt, da ist es eher dran gelegen, in regelmäßigen Abständen die Unterwolle raufzubürsten. Mhm. Wenn das Fell aber einigermaßen gepflegt ist, haben wir eigentlich wenig Probleme mit Filz. Dafür muss es regelmäßig gebürstet werden, aber nicht täglich.
Ja.
Wir haben aber bei Hunden, die dauerhaft wachsendes Fell haben, also alle Schneiderassen wie Pudel, Olonka, all sowas, all die Rassen, wo wir also wirklich ein Fell haben, was nie aufhört zu wachsen, haben wir Fell, was schnell verfilzt und was regelmäßig gebürstet und geschnitten werden muss, weil es sonst einfach verfilzt überall. Ja.
Mhm. Genau. Und dieses Fell, was du sagst mit der Unterwolle, jetzt wieder meinetwegen Briar und ähnliche Hundetypen.
Hoverwart auch. Ja.
Hoverwart auch. Stimmt.
Mops.
Ja. Mhm. Ja, okay. Ja, klar, die stockhaarigen Hunde haben ja auch ein Unterfell. Mhm. Ne?
Ja. Ja.
Ich sag mal, wenn ich die schere, also ich denke, jetzt Mops wird eher nicht geschoren, aber wenn ich jetzt einen Briar habe und schere den, ich habe tatsächlich unsere Briars, als die alt wurden, runtergeschoren, weil es wirklich, man hat auch, also wir haben gemerkt, es ging ihnen im Sommer dann auch wirklich besser. Es war eine Erleichterung, diese 100 Kilo Haare dann zu verlieren. Mhm. Aber wenn ich das jetzt machen wollte, angenommen, ich kaufe mir jetzt einen Briar, bin ich so schlau wie du, weil kaufe mir den, weil der ja so toll ist, und dann stelle ich nach einem Jahr fest, das Bürsten nervt mich und ich schere die immer. Was passiert da mit dem Fell?
Tendenziell mache ich das Fell einfach kaputt, schädige es dauerhaft. Ich habe einfach das Problem, dass der Körper super viel Unterwolle in dem Moment produziert, weil die Schutzschicht einfach weg ist.
Ah, okay.
Und,
also ist da doch was dran, dass das dann nachher so flauschig, fluffelig
definitiv
nachwächst.
Das Fell ist kaputt und es filzt wesentlich schneller. Es sieht nicht mehr schön aus. Wir haben dieses Kastratenfell, nennt man es ja auch, was einfach diese Unterwolle, die nur noch quasi Deckhaar ist, weil das Deckhaar einfach kaputt ist und nicht mehr so nachwächst, wie es eigentlich soll. Ich sag mal, bei alten und kranken Hunden ist es was anderes. Wenn wir sagen, es hat irgendeinen Zweck, weil der Hund es einfach braucht, dann ist das okay. Bei einem jungen, gesunden Hund, der ein rassetypisches Fell hat, auf gar keinen Fall scheren.
Okay.
Nicht zu empfehlen.
Okay,
ja.
Also ich schere auch meine Hoverwarte jetzt nicht.
Sieht man auch.
Ja, ich bin froh, dass die Haare dran sind bei ihr. Die hat doch so lange so fipsiges Fell hier gehabt, die Alte. Nein, aber genau, das. Ja, du möchtest was sagen?
Ich habe bei Wölfi sowohl das Kastratenfell gehabt, lustig, auf einem Erste-Hilfe-Seminar. Danach wurde hintenrum ich angesprochen, ob ich mal bitte klären könnte, ob mein Hund Hautprobleme hätte, weil er so hässliches Fell hätte. Da war er halt, war nicht ganz, doch war warm, aber ich habe halt nicht diese ganzen Fluseln da rausgebürstet. Ja. Und es geht bei Kastratenfell ja auch gar nicht richtig.
Nee.
Ich muss sagen, tatsächlich, ich schere den Wölfi, wenn wir in den Süden fahren im Sommer, regelmäßig runter auf, weiß ich nicht, was ist das, Clark, 2 bis 5 Millimeter. Der ist ja schon rappelkurz. Dies Jahr war ein bisschen länger, nach Kroatien ist er noch ein bisschen kürzer.
Ja, fünf ja, ungefähr, ne? Ja.
Ich finde dafür, Clark sieht das ein bisschen anders, aber ich finde dafür sieht er nicht so scheiße aus im Winter, wenn das Fell wieder lang wird. Findest du
er
das
ist halt
kaputt
ein Typ,
tatsächlich?
Er ist ein Typ Hund, der süß ist mit seinem Fell. Es hat aber mit einem ursprünglichen Cockerfell nicht zu tun.
Du meinst, wie es eigentlich fallend
es
und
eigentlich
ballend glänzend
und auch von
sein
einer,
muss.
Von einer
Konsistenz her
ist. Also das Fell fasst sich nicht wie ein typisches Cockerfell an.
Okay.
Das
deswegen
ist eigentlich
ist
rauer.
Plüschig.
Genau. Deswegen ist er weich und plüschig, weil das die Unterwolle ist, die durch das Scheren quasi übermäßig produziert wird. Aber eigentlich hat der Cocker ein seidigeres, etwas härteres, robusteres Fell, was getrimmt wird. Mit viel Unterwolle. Und das hat er halt nicht mehr durch
Trim
das Scheren.
Heißt dieses Ausrupfen, ne? Oder unter, wie
genau
heißt
es? Ja, von ja unten, das tote Trimfell rauszupfen. Ja.
Genau.
Genau.
Ich habe auch gelernt, Raucherdackel, die so ein bisschen explodiert lustig aussehen, die sind auch nicht gut getrimmt. Habe ich von
ja
gelernt.
Aber wenn er dieses runter rauszupfen, da wird ja auch häufig drüber diskutiert, das zieht dem Hund und tut dem weh.
Eigentlich nicht, nein. Wenn man es gut macht und der Hund wirklich in einem das Fell in einem Trimmstatus ist, kann getrimmt werden, ohne dass das irgendwo wehtut. Weil
also
das
du
ist wirklich totes
ja
Trimmfell. Das Fell ist also wirklich, das lässt sich mit den Fingerspitzen ja rauszupfen. Und das ist kein lebendes Haar, was ich dem Hund aus der Haut rausreiße, sondern es ist wirklich totes Trimmfell. Und das tut dem Hund nicht weh, wenn man es professionell gemacht wird und das Fell in einem richtigen Status ist.
Und genau, im richtigen Status, das heißt, du musst wissen, wann der
ja
quasi das sowieso loswerden möchte.
Ganz
kann
genau
das nicht das ganze Jahr über ständig machen, wenn der gerade dabei ist, ein Winterfell zu stricken.
Doch, das
oder
ist
so
okay, du brauchst halt die richtigen Abstände. Also ein guter Hundefriseur guckt sich den Hund an und entscheidet daran, in welchen Abständen das Trimmfell wieder reif ist, gezupft zu werden.
Ah, kann das also auch in einer Rasse von Tier zu Tier verschieden sein? Tatsächlich?
Definitiv, ja.
Okay.
Ja.
Okay.
Okay, ja, Hoverwart, was mich jetzt sehr interessiert. Ich möchte Pflegetipps für meine Hoverwarte. Nein, jetzt mal im Ernst. Sag doch mal, was du für Bürsten und Kämme für den jeweiligen Hundetyp empfiehlst. Wenn du jetzt sagst, stockhaarig.
Ein heißes Pflaster auf.
Wieso? Jetzt mal im Ernst. Es gibt ja diese, darf ich Markennamen nennen? Oder ist es Firminator. So. Sowas in der Art. Ja. Genau, um Gottes Willen. Habe ich tatsächlich damals auch mal gehabt, eigentlich für die Katze, die gewartet hat im Frühjahr, da kriegtest du natürlich bombastisch in Sekundenschnelle die Katze nackt. Ne? Ich hatte dann eine Nacktkatze.
Ja, der Fuminator ist tatsächlich ein Verkaufsschlager, ja. Einfach weil er gut funktioniert.
Aber er macht das Haar total stumpf und kaputt. Ne?
Er macht es kaputt, also er ist einfach unten an der Klinge zu scharf und er schneidet quasi Fell raus beim vermeintlichen Bürsten und dadurch schädige ich das Deckhaar und produziere eigentlich das, was wir nicht wollen, dass wir an das Deckhaar überhaupt rangehen zum Schneiden.
Ja.
Aber für den Kunden, für den Endverbraucher, sieht es halt immer danach aus, als würde eine Unmenge an Fell rausgebürstet werden, was halt nicht der Fall ist. Ja, es kommt viel raus in der Endmasse. Es ist aber nicht das Richtige, was wir raushaben möchten. Mhm. Es ist keine reine Unterwolle, sondern im Schnitt ist es auch Trimmfell. Und ich würde behaupten, der Laie erkennt es einfach nicht. Der Profi würde sich die Haare angucken und sehen, da ist zu viel Deckhaar drinne. Mhm. Das schädigt, also ist es nicht die richtige Bürste für den Hund. Sieht der Laie aber einfach nicht. Dementsprechend haben wir einfach das Problem, dass das Fell kaputt gemacht wird. Es wird immer mehr Unterwolle produziert. Aber der Besitzer denkt halt, er tut seinem Tier was Gutes, indem er da super viel dran rumbürstet. Dadurch verkauft sich das Ding halt einfach super. Und mit der richtigen Bürste ist es einfach schwierig, weil es schon auch individuell ist. Es gibt nicht die eine Unterwollbürste, die tendenziell für jeden Hund gut funktioniert.
Kann ja nicht, ne?
Ich sag mal, was alle Rassen brauchen, ist ein guter Kamm. Wir reden von einem Edelstahlkamm, der eine breite und eine feine Seite hat. Und er sollte im besten Fall nicht im Einzelhandel gekauft werden, weil die meistens
im Friseursalon.
Unsere Affiliate-Links, unsere ersten Affiliate-Links.
Ja, es ist die man so im Einzelhandel kaufen kann, sind in allen Bürsten meistens nicht lang genug. Die Pins sind nicht lang genug. Bei den normalen Bürsten wie auch bei den Kämmen. Und wir brauchen das einfach, weil Filz sich auf die Haut setzt. Und wenn wir ein langes Fell haben, kommen wir mit kurzen Pins nicht an die Haut, um den Filz wirklich richtig rauszubürsten.
Das leuchtet ein.
Es passiert halt, dass wir oben das Deckhaar bürsten. Das sieht für die Kunden auch oft ganz toll aus. Und wir haben Hunde gehabt, die siehst du, die sehen gut gepflegt aus. Die fasst du oben an und denkst, total toll gebürstet. Und dann fasst du auf die Haut und hast eine dicke Filzschicht, weil die bürsten halt einfach nur oben das Deckhaar, aber nie bis zur Haut, um wirklich Knoten und Filz richtig rauszubürsten.
Okay.
Ich würde sagen, seit ich ein bisschen gebrieft bin, hier mehr im Alltag auf Fell zu achten, Clark kann auch sagen, was er denkt. Ich würde denken, dass mindestens die Hälfte der Patienten echt schlechte Fellpflege haben, wenn nicht mehr, oder?
70% Minimum.
So.
Es traut sich keiner mehr in eure Praxis. Ich bin gerade froh, dass mein Hund noch diesen Mantel anhat, weil wir von draußen reinkommen und keiner so genau auf die Haare achten kann.
Ja, der Hoverwart mit Unterwolle muss nämlich einen Mantel bei 20 Grad Raumtemperatur anhaben.
Entschuldigung, aber draußen bei -3 war das heute vonnöten, weil wir waren seit mittags draußen. So.
Okay, dann hast du... Also das war das. Dann haben wir hier schon öfter Diskussionen gehabt über schöne Haarschnitte.
Ja, warte mal, mit dem Bürsten machen wir noch gar nicht fertig. Jetzt haben wir ja hier die... Ja, oder? Ist das alles, was du dazu zu sagen hast?
Nee, Clark hat dazu mehr zu
sagen. Der könnte jetzt 3 Stunden weiter plappern wahrscheinlich. Nein, aber der Kamm, also mit denen, dass die lang genug sein müssen, diese Dinger, das hast du jetzt gesagt.
Genau.
Aber also, wir waren jetzt nur beim Kamm und nicht bei den Bürsten. Das heißt, genau. Eine normale Bürste, was ich nämlich auch gruselig finde, also ich jetzt, weil ich mir das unangenehm vorstelle, ist diese, es gibt ja diesen gebogenen
Draht,
genau, die aus Draht sind. Und dann kratzen die so richtig schön auf der Haut rum. Das ist doch nicht schön, das kratzt doch.
Man muss es einfach dem Hund angepasst machen. Also es ist keine Bürste, wo ich jetzt über den Rücken rüber rubbeln kann mit super viel Druck auf der Haut. Ich muss natürlich das so angepasst machen, dass es jetzt dem Hund nicht wehtut. Aber tendenziell, wenn der Hund wirklich verfilzt ist und dicke Unterwolle hat, ist das okay. Bis jetzt kein Hund gehabt, der sich... Aber der Labrador ist halt auch kein...
Ja, wollte ich gerade sagen. Dann ist das aber eher so ein ungepflegter Berner Sennenhund, den du damit bürstest?
Ja, zum Beispiel.
Okay.
Hunde, die sehr dicke Unterwolle haben. Also das jetzt tendenziell, die ich jetzt hier gerade habe, ist wirklich eine Filz.
Ja, das ist so eine. Wir mussten uns kurz einigen, ob wir die gleiche Bürste meinen.
Es ist eine Bürste für wirklich Filz. Aber tendenziell sieht eine Bürste für den täglichen Gebrauch ähnlich aus. Von der Form und von der Länge der Pins.
Aber es gibt die ja auch mit so Noppen oben drauf, dass die Haut eben nicht so angekratzt wird.
Da würde mein Freund, Maskenbildner seines Zeichens, sagen, dass das nur die Idioten machen, weil die Pins machen die Haarstruktur kaputt, weil sie nämlich dafür sorgen, dass die Haare nicht so gut da drum rumkommen.
Ah, das ist Kunststoff.
Sich verknoten, genau, am Kunststoff. Und deswegen würde ich die dann tatsächlich nicht nehmen, sondern mit weniger Druck arbeiten, weil das hat er mir sehr eindringlich gesagt.
Ich kenne das tatsächlich auch gar nicht für Hunde mit Noppen drauf. Habe ich selber als Profi-Werkzeug, ich habe jetzt nicht im Einzelhandel geguckt, jetzt in der Profi-Rubrik noch nie gesehen.
Siehst du, wahrscheinlich aus dem Grund.
Ja, aber die sind tatsächlich, aber auch wenn du jetzt in welchen Zugeschäften guckst, sind das so die Standarddinger, die eigentlich überall
tatsächlich
hängen.
Tatsächlich, die halt auch tatsächlich nichts bringen, ja.
Mit und ohne Noppen, ja.
Und beide sind tendenziell meistens nicht so super für die Fellpflege.
Was ist denn, also ich muss sagen, optisch, ich lerne ja von dir an Bürsten, ich muss sagen, optisch erkenne ich tatsächlich nicht immer den Unterschied. Wenn du sagst, das ist eine schrottige Bürste und mir dann das gleiche Profi-Werkzeug sozusagen daneben hältst, ich erkenne nicht immer den Unterschied daran.
Warte mal.
Ich kriege jetzt was vorgeführt, glaube ich. Oh, das ist meine uralte Bürste. Guck mal, ich hatte mich gefragt, wo sie hinkommt.
Die Dicke und Stabilität und die Länge der Pins.
Das erklärt, warum es so eklig ist dann, ne? Ja. Mhm. Also wir haben jetzt hier zwei gekriegt. Wir müssen wahrscheinlich diesmal Titelfoto mit Clark und Bürsten machen oder so.
Ja, aber guck mal, die sind wirklich ganz, ganz cool.
Okay, diese Bürste ist jetzt auch 20 Jahre
alt. Aber das ist das, was die Leute kaufen.
Jetzt ehrlich?
Ja. Bürsten mit ganz kleinen, dünnen Pins und dann oben damit das Deckhaar so ein bisschen hübsch bürsten, aber nie damit bis auf die Haut kommen.
Nee, weil das tut arschmäßig weh.
Und hier haben wir ja fast, ja, ich würde sagen, mindestens das Doppelte der Länge. Und halt auch viel stabiler. Also die sind viel stabiler. Das heißt, wir haben ja im Schnitt Kunden, die potenziell Probleme haben, ihre Tiere zu pflegen. Das ist ein ganz großes Thema. Das heißt, wir brauchen eine Bürste, die was kann. Die wirklich die Leute dahingehend unterstützt, Filz auch entfernen zu können. Und nicht nur oben das Deckhaar ein bisschen hübsch zu machen. Und dafür ist es wichtig, einfach eine anständige Bürste zu kaufen, ja.
Okay, das ist tatsächlich, vielleicht nehmen wir das als Titelfoto. Möchtest du mit aufs Foto, sonst nehme ich die Bürsten mit fürs Titelfoto. Genau, weil das ist tatsächlich sehr offensichtlich, aber im nicht direkten Vergleich als Nicht-Profi, glaube ich, schwer zu erkennen.
Definitiv schwer zu erkennen. Ich würde sagen, 90% der Leute, die zum Hundefriseur kommen und ich frage immer, einmal bitte Bürsten zeigen, die irgendwie benutzt werden, bringen Equipment mit, was nicht gut ist. Die einzigen, die oft gutes Werkzeug dabei haben, ist tatsächlich, wenn es von guten Züchtern ist, die auch wirklich mit gutem Equipment arbeiten und ihre Welpenkäufer gut beraten. Die meisten Leute lassen sich natürlich, weil sie es nicht besser wissen, im Einzelhandel beraten. Und kommen dann meistens mit Bürsten, haben viel Geld dafür ausgegeben.
Ja, die sind nicht billig.
Die sind überhaupt nicht billig. Auch der Fulminator ist wirklich
teuer. Ich glaube, ne? 50 Euro oder was kostet der? Ja, ne?
Ja.
Ich glaube, ne?
Ja. Ja. Und
na gut, er wirkt natürlich dann aber auch in seiner Wirkungskraft hervorragend.
Super,
ne?
Und sie haben sehr viel Geld für Werbung ausgegeben. Und das Ding ist,
okay. Ja.
Deswegen beim Profi beraten lassen, wenn man eine gute Bürste braucht. Vor Welpenanschaffung oder Hundeanschaffung vielleicht so.
Dann habe ich auch gelernt, dass es Hunderassen gibt. Wir labern dich jetzt auch nicht tot hier heute, weil sonst zieht sich das. Aber ich habe auch gelernt von dir, dass es Hunderassen gibt, wo du dich quasi weigerst, sie trocken zu schneiden. Es sei denn, der Besitzer weiß, dass hinterher Kacke aussieht, richtig?
Ja.
So, und ich finde es dann, also Wölfi würde er auch manchmal lieber selber waschen, glaube ich. Aber ich finde ihn auch nie kacke, wenn Clark rauskommt. Aber weil er mir erklärt, warum ein unregelmäßiger Schnitt zu sehen ist, muss ich sagen, es ist, glaube ich, keine geschützte Berufsbezeichnung der Tierfriseur. Und je mehr ich darauf achte, umso mehr nicht geschützte Tierfriseure-Berufsbezeichnung sehe ich, die hier durch die Tür kommen und denke mir, das konnte ich schon mit 14 bei meinem Bob besser. So, warum musst du manche baden und warum badest du sie gerne in einem separaten Raum und wie machst du sie trocken?
Also grundsätzlich erkennt man einen guten Hundefriseur daran, dass er nie an einen schmutzigen Hund geht. Um ein sauberes und gutes und schönes Schnittbild zu kriegen, muss der Hund gebadet und geföhnt werden. Einfach um...
Schmutzig heißt aber nicht wirklich offensichtlicher Dreck. Das habe ich auch gelernt.
Genau. Es geht einfach um Straßendreck, den wir einfach, den die Hunde einfach im Fell haben, durch auf der Straße, auf der Wiese, im Wald laufen. Und indem ich den Hund bade und föhne, mache ich allen Dreck weg und ich kann ihn danach wirklich schön föhnen. Das heißt, ich habe einfach hinterher ein schönes, aufgepufftes, aufgeblauertes Fell, das sich einfach schön bearbeiten lässt und man schont einfach auf seine Materialien. Wenn ich an einen straßendreckigen Hund gehe, macht es meine Scheren kaputt, die teuer sind, macht es die Schermaschinen stumpf, einfach weil kleine Staub, Steinchen, Partikel das Material einfach sehr belasten. Aber ja, für alle, die zum Hundefriseur wollen, einen guten Hundefriseur erkennt man daran, dass er vor dem Schnitt badet und föhnt. Oder er klärt darüber auf, dass das Schnittbild nicht ganz so sauber sein wird, wenn man es so macht.
Ja. Der gebadete Hund, das ist ja jetzt meine nächste Frage gewesen, weil zum Baden, da streiten sich ja auch alle drum. Es gibt ja Menschen, die behaupten, man darf einen Hund überhaupt niemals baden. Ich frage mich, wie die das machen, wenn er sich irgendwo draußen in den Fuchskot gewälzt hat. Aber ich habe auch schon Behauptungen gehört, bestimmte Rassen dürften niemals gebadet werden. Also ich bade meine Hunde tatsächlich jetzt nicht dreimal die Woche, aber nach Bedarf. Aber auch nicht so, dass ich da jetzt ein festes Schema verfolge oder so. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, sie sind dreckig oder sie muffeln, dann müssen wir das wohl tun. Was sagst du denn so dazu, zum Thema Baden generell?
Ich glaube, es ist ein hartnäckiger Irrglaube bei vielen Züchtern. Einiger Rassen habe ich es auch schon gehört. Mhm. Dass sie davon abraten, die Rasse zu baden. Und ich verstehe es tatsächlich nicht. Mhm. Ich halte es genauso. Meine Hunde werden auch gebadet, wenn nötig. Ja, gerade im Winter, wenn es dreckig ist und sie matschig sind oder sich halt auch mal irgendwo drinne gewälzt haben. Oder eben für Menschen, die Rassen haben, die gebadet werden müssen vor einem Schnitt beim Hundefriseur. Wichtig ist natürlich auch da einfach darauf zu achten, dass mit anständigen Produkten gearbeitet wird, wie bei Menschen ja auch. Das ist einfach
Das A und O, ne? Ich sage mal, wenn ich sie öfter wasche, man sagt, also das ist ja so, wenn du beim Menschen extrem häufig die Haare wäschst und die Kopfhaut sehr trocken ist, natürlich versucht der Körper das auszugleichen und fettet schneller nach. Das ist ja kein Mythos. Ist es beim Tier auch so? Und wie oft muss ich dafür waschen, dass das so ist?
Potenziell habe ich die Erfahrung bei Hunden nicht gemacht. Es gibt einfach Rassen, die haben von Haus aus fettigeres Fell. Zum Beispiel der Yorkshire Terrier hat ein extrem eigenfettendes Haar. Das ist gewollt. Ja, ein langes, fettiges Haar, das auch nach dem Waschen... Und den kann man auch nur einmal im Jahr baden und er hat trotzdem fettiges Haar. Und es gibt einfach Hunde, die da nicht zuneigen. Ich sag mal, es empfiehlt sich nicht, einen Hund jeden Tag zu baden. Es ist einfach unnötig. Aber ich sag mal, bei Bedarf oder vor einem Haarschnitt oder wenn der Hund unangenehm riecht, darf man auch zwischendrin mit hochwertigen Produkten baden. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass Hunde super fettiges Fell kriegen, wenn man sie jeden... Aber ich kenne auch niemanden, der seinen Hund jeden Tag badet.
Aber das heißt, es reicht nicht, wenn man sagt, dass also ein normaler Hund, der zu dir kommt, sagen wir mal im 4-6-Wochen-Schnitt, da erkennst du keine Tendenz zu verfetten. Also den Mythos können wir hier ausräumen.
Ja. Höchstens austrocknen und nicht verfetten. Also die Haut wird ja höchstens trockener, wenn du vielleicht das falsche Shampoo nimmst. Aber ganz ehrlich, ich sag den...
Ja, wir haben manchmal welche hier, die kommen dann hier tatsächlich bis zu Cortison hin, weil der Friseur irgendwas genommen hat, was entweder, also du kannst ja auch Pech haben und einfach der Hund reagiert. Wir hatten aber mal tatsächlich eine Welle hier gefühlt, da kam, also jeder, der sich juckte, war bei irgendeinem Friseur gewesen vorher tatsächlich, das weiß ich nicht, waren so ein paar Wochen, da rauschten hier so ein paar durch, ja, vor 3 Tagen waren wir beim Friseur und der Hund quietschrosa und juckte sich überall wie verrückt irgendwie. Okay. Also das gibt schon und ich glaube, da ist das Gleiche wie beim Menschen auch, ne? Nur teuer heißt nicht gut und nur was bei A geht, geht nicht bei B, oder?
Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall.
Kann man das erkennen? Also weißt du zum Beispiel, wenn du, weiß nicht, sagen wir, du hast da heute einen Pudel und einen Yorkshire und einen Bernhardshund und du sollst sie alle waschen. Nimmst du per se ein unterschiedliches Shampoo schon? Also gibt, kann man das schon sagen?
Definitiv.
So typabhängig?
Ja, also es
fettiges
gibt...
Fettiges Haar und feuchte Spitze, ja, oder wie es heißt?
Ja, ganz genau. Also es gibt, wie bei Menschen auch, gibt es ja auch für...
Bei
für,
Frauen. Bei, ja, Männern gibt, nee, es immer,
ich wollte
das
gerade sagen, es ist
für,
eher so ein Frauending.
Für Haare, Körper, ja. Gesicht, Auto, alles. Und für Frauen gibt es... für zartes Haar, genau, und für sensible Haut und für Pigmentstörungen und für, ist doch wahr. Ja. Eine Creme für die
Augen.
Aber
das gibt es tatsächlich
für
Hunde
die Nase
auch. Also ein Pudel zum Beispiel hat einfach voluminöses Fell. Das heißt, ich arbeite mit einem Volumen-Shampoo, um einfach mehr Volumen in das Fell zu kriegen. Und bei einem Unterwollhund arbeite ich mit Feuchtigkeit. Ja, und bei einem fettigen Haar, wie beim Yorkshire Terrier, nehme ich tendenziell auch eher was, was nicht noch zusätzlich fettet. Es gibt
wenn
auch
ich jetzt aber mehr Volumen will beim Hoverfahren, kann ich das Volumen-Shampoo
für dich auch nehmen.
Ich glaube, du kriegst halt kein besonderes Ergebnis bei einem Hoverfahren, okay, mit einem Volumen-Shampoo.
Das sieht dann nicht aus wie so ein aufgeplusterter...
Okay. Nee.
Okay. Eben zwischendrin fiel einmal das Wort Blower. Ich kenne Blower jetzt. Ich kannte davor nicht per se Blower. Ich glaube, wir hatten einen in der Tierklinik eher aus der Not heraus, wenn die nach Analspülungen oder sowas irgendwie wieder getrocknet werden mussten und es echt lästig war mit einem regulären Föhn. Was ist ein Blower und wer braucht ihn?
Ein Blower ist ein professioneller Hundeföhn, der einfach wesentlich mehr Wumms hat als ein normaler Menschenföhn. Genau, und den brauche ich einfach, weil ich nach dem Baden am Hund den Hund wirklich straßentrocken machen muss, um auch hier wieder ein sauberes Ergebnis zu erzielen. Beim Schnitt arbeite ich an einem feuchten Hund, ist das Schnittergebnis hinterher wie bei einem dreckigen Hund auch tendenziell nicht so gut. Das
heißt ungleichmäßig und fusselig.
Ungleichmäßig,
so,
genau, ne? Weil das dann einfach nass ist, ineinander gewirbelt ist und ich mit der Schermaschine einfach nicht so viel Grip auf dem Fell habe und dadurch nicht alle Haare damit reinbekomme. Und wenn es dann getrocknet ist, kann es sein, dass es halt an der einen oder anderen Stelle nicht so super ordentlich ist. Genau, und das heißt, ich bade und dann föhne ich den Hund. Auch hier empfiehlt sich einfach, den Hund wirklich frühestmöglich an so einen Föhn zu gewöhnen.
Mhm. Oh, das sagt Clark manchmal, wenn er hier jemanden erwischt, der gefühlt irgendwie hässlich aussieht oder nicht hässlich aussieht, dass er sagt, oh, ich glaube, das ist einer, der kennt das. Oder wenn wir den dann hier haben, weil ich ihn anfassen will oder so, dann erkennt man schon am Halten auf dem Tisch, ob das ein Hund ist, der das gelernt hat und der gewöhnt ist, dass man da fummelt und guckt und ölt und halt auch nicht. Ne?
Ja, macht ja schon Sinn, einfach die Welpen frühestmöglich daran zu gewöhnen. Viele Züchter machen das schon ganz früh. Und das merkt man sofort. Dann hat man mit 8, 9, 10 Wochen habe ich einen Welpen auf dem Tisch, wo ich sofort merke, der kennt es. Der kennt es, überall angefasst zu werden. Der kennt die Bürsten, der kennt die Geräusche und die Vibration der Schermaschine. Auch das, ich muss ja auch im Gesicht schneiden. Ich muss im Gesicht scheren, ich muss unter den Bauch, ich muss an alle Körperstellen. Und wenn die das teilweise erst mit einem Jahr oder mit einem halben Jahr kennenlernen, ist es schon auch schwierig für viele Hunde, das auszuhalten. Von daher macht es einfach Sinn, den Hund frühestmöglich dran zu gewöhnen, um ihn einfach stressfrei, gerade bei so Rassen, die ein Leben lang
eigentlich
alle paar Wochen zum Hundefriseur
müssen.
Und wenn man dann einen Hund hat, der ewig Stress dabei hat und das total doof findet, ist es einfach für den Hundefriseur anstrengend und für den Hund genauso.
So, dazu darf ich jetzt noch was sagen, weil ich nämlich schon nicht nur einmal Kunden hatte, die irgendwo bei einem Hundefriseur waren und sich der Hund danach nirgendwo mehr anfassen ließ. Ich finde auch, das ist ein ausschlaggebendes Kriterium für die Wahl des Hundefriseurs. Ne, wenn der Hund da irgendwie mit Gewalt festgehalten wird, der Besitzer darf dann irgendwo draußen Kaffee trinken gehen. Und
das
den
hat
Hund
einen anderen Hund, da kann man auch was
so machen. Ja, aber ich habe, das hat durchaus auch diesen Grund. Also nicht, weil der Besitzer nicht dabei ist, sondern nein, natürlich gibt es auch andere Gründe, warum der Besitzer vielleicht nicht daneben steht. Das meine ich jetzt nicht. Aber wenn ich dem Menschen da vertraue, kann ich meinen Hund da sicherlich auch mal lassen. Aber dass dieser Umgang mit dem Hund beim Friseur durchaus dieses traumatisch.
Ja.
Der muss
definitiv
da jetzt durch, der muss jetzt stillhalten, der Schnitt muss fertig gemacht werden. Es ist scheißegal, ob der das an einem Tag schafft, dann kann das üben in kleinen Schritten und der darf den Friseur auch kennenlernen und so ein junger Hund kann da nicht 3 Stunden stehen und sich schniegeln und füllen aber lassen. Das so. Die Leute nicht, ja, ja, oder? Ja, da muss man das vielleicht auch mitunter bezahlen, diesen also, Mehrwert, ne?
Also das Problem ist halt, erstens, die Leute haben oft ein Problem damit, das zu bezahlen. Ja, wenn ich mir über für einen Schnitt 3 Termine blocken muss, weil das beim ersten Mal nicht klappt, ist es tendenziell eine andere Kostenfrage, als wenn ich einen Hund habe, der spitzenmäßig auf dem Tisch steht und ich ihn dann schneide. Aber am Ende des Tages zeichnet sich auch hier ein guter Hundefriseur aus, indem er alles klar kommuniziert, einfach super transparent ist, keinen Welpen für einen Welpenschnitt da schon eine Stunde, anderthalb auf den Tisch stellt. Vorher muss man mindestens 4, 5 Treffen machen, indem man einfach alles ruhig kennenlernt. Man macht einmal einen Baden, einmal nur ein bisschen Föhn, den Föhn mal ein paar Minuten anmachen, sich wirklich Step by Step daran gewöhnen und den Welpen daran gewöhnen, wie das alles funktioniert und ihn einfach nicht zu überreizen. Ich glaube, das ist das Problem.
Das ist das Problem,
wenn ich einen Hund oder einen Welpen habe, den ich da gleich anderthalb Stunden durchprügel, auf gut Deutsch gesagt, der ist hinterher so fertig mit der Welt, weil es einfach so anstrengend ist, diese Stehen und Aushalten und so, dass es halt einfach keine gute Erfahrung sein kann. Und der Hund sicherlich nicht danach zum nächsten Termin freudestrahlend kommt und sagt, ich habe Lust auf die ganze Geschichte hier.
Dann möchte ich Panda-Bär werden.
Genau. Nein, aber das finde ich halt wichtig in dem Zuge, wenn wir schon dabei sind, das zu besprechen. Wir haben ja schon mal so mit Fellpflege und so, also nicht mit Fellpflege so konkret wie heute, aber zumindest dieses Üben so. Aber das finde ich tatsächlich wichtig, selbst wenn man zu Hause fleißig geübt hat und ich komme dann zu so einem Scharlatan, der den Hund da durch die Gegend schleift und grob mit ihm umgeht, dann geht er halt vielleicht nicht mehr gerne hin. Und das sollte man halt auch.
Nein, grob sein ist ein absolutes No-Go.
Was wir ja manchmal hier haben, sind die, also hatten wir schon immer, hat jeder Tierarzt, das sind die Hardcore-Fälle, die wir sedieren müssen, weil die sich gar nicht mehr anfassen lassen. Und ich muss sagen, ja, die haben wir vorher, also vorher haben wir sie, glaube ich, gefühlt in meinem Leben, egal wo ich gearbeitet habe, ausschließlich kurz geschoren. Jetzt haben wir das Glück, dass jemand mit Expertise dahinter im Zweifelsfall sagt, vielleicht nicht. Und ich muss aber sagen, deswegen auch die Preise. Wenn man erstmal nämlich Friseurpreise hört, kann ich mich nicht ausschließen. Schlackert man ja erstmal mit den Ohren, weil es ja definitiv ein Haushaltsposten ist, wenn ich einen pflegeintensiven Hund habe, den ich nicht selber bewältigt kriege, will, wie auch immer, ist das ja ein ordentlicher Durchlaufposten. Ich denke, der Berner Sennenhund schießt da wahrscheinlich den Vogel ab, denke ich, oder so, was ich gelernt habe.
Schon, ja.
Und da sprechen wir von deutlich mehr als 100 Euro im Monat, oder? War das so?
Ja, ne? Also ich sag mal, es kommt halt auch hier wieder auf die Rasse drauf an. Ich sag mal, Berner Sennen brauche ich nicht so super regelmäßig machen. Wenn ich den alle 3 Monate auf dem Tisch habe, ist das was anderes. Aber dann zahle ich natürlich auch 200 Euro, wenn ich einen Hund habe, an dem ich 4 Stunden sitze, der gebadet werden muss, der eine Stunde in der Badewanne ist, um schon mal die Unterwolle da mit dem Shampoo richtig rauszuholen, der danach knapp eine Stunde geföhnt werden muss und dann sicherlich nochmal eine Stunde, anderthalb, um den Rest Unterwolle rauszuholen, die Konturen fein zu schneiden, solche Geschichten. Ja. Das muss halt bezahlt werden. Das sind ja auch Strom- und Wasserkosten, Personalkosten. Nee,
es ist auch Handwerk, das habe ich von dir gelernt. Genau. Es ist wirklich extrem anstrengendes, aufwendiges Handwerk.
Definitiv, ja. Und das muss bezahlt werden. Und ansonsten, na klar, die Preise sind da. Es gibt sicherlich auch günstige Friseure, die eben nicht baden, nicht föhnen, den Hund einfach, so wie er ist, runterratzen.
Ja, das kenne ich, das höre ich ja manchmal.
Dementsprechend sieht es aber halt auch aus. Es ist halt immer so ein bisschen, was möchte man einfach haben?
Sag mal, der pflegeaufwendigste, wenn ich es nur jetzt bei einem professionellen Friseur machen lassen würde, wäre der teuerste der Königspudel, weil er alle 4 Wochen da steht und riesig ist, oder was?
Nein.
Wer wäre der teuerste?
Der teuerste ist definitiv, das sind große XXL-Unterwollhunde. Wir reden von Neufundländern, Landseern, alles, was also wirklich super groß ist und extrem viel Unterwolle hat. Auch Huskies, da sitzt man auch 2, 2,5 Stunden wirklich
bei. Aber der
bei.
Kommt ja nicht so oft dann, sagst
genau,
du.
Genau, die kommen aber halt nicht so oft.
Und wenn ich das dann in Verhältnis setze, ist dann der Königspudel teurer oder ist dann der Husky teurer? Oder ähnlich?
Ähnlich. Ich würde sagen ähnlich. Okay. Vielleicht ist der Pudel ein bisschen teurer, weil er einfach etwas regelmäßiger kommen muss.
Und ja noch Nagellack und Fellfarbe kriegt, ne?
In Deutschland eher weniger.
Ist das verboten, ist da, ne? Oder ist nicht verboten, nee, nur ist verpönt? Nicht verboten. Ist nur verpönt?
Es ist verpönt. Es ist verpönt.
Schade. Sonst hätte ich einen weißen Pudel, der ein Panda ist.
Du wieder.
Ja, Folgt hier niemand diesen Instagram-Hundeseiten, wo die dann in Korea als Giraffe oder als Regenbogen...
Da gibt es richtig Ausstellungen, ja.
Verrückt. Ja, ich weiß, dass es das gibt, aber ich folge denen.
Naja, folgen, aber man sieht sie ja manchmal. Aber schon verrückt, was man tun kann.
Ja, es gibt richtige Ausstellungen, richtige Contests in Amerika. Mhm. Da stehen die Hunde stundenlang auf dem Tisch und werden geschnitten und gefärbt in... alles, was es so gibt.
Hast du nicht mal blondiert? Weil als ich noch Studentin war und wir Tierzucht hatten, haben wir so ein Semester lang quasi jede Woche eine andere Hunderasse präsentiert gekriegt mit dem Züchter und dann halt alle Erkrankungen bla 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 drumrum. Und da kam der Afghane damals und er wurde blondiert und er hat immer vor den Ausstellungen Atropin in die Augen gekriegt, damit die Pupillen sich weiter stellen und der schönere braune Knopfaugen hatte. Also waren halt nicht, war die Pupille war schwarz, aber... das war die Idee und das kannte ich schon. Hast du nie jemanden blondiert?
Blondiert? Nein. Würde ich auch nicht machen. Tendenziell gibt es sicherlich bei Züchtern, auch wenn alle Züchter das jetzt abstreiten würden, in Deutschland ist es verboten. Es wird dann hinter verschlossenen Türen gemacht den Ausstellungen. Aber ja, da stehen die Terrier, da wird Haarspray benutzt, da wird bei schwarzen Hunden, um sie noch schwärzer zu machen, schwarzes Pulver quasi auf so Dosen da drauf gesprüht.
Ehrlich? Ja, aber das merkst du, wenn du die anfasst, das färbt ab, ne?
Ja, es gibt mittlerweile auch genug, die nicht mehr ab. Ja, natürlich.
Ja, wir hatten das nämlich beim Kindergartenkarneval, dass sich alle fragten, warum wir überall schwarz waren. Das lag an Leonards Frisur.
Ja, es wird schon, also ich sag mal, gerade bei Ausstellungen ist halt, gerade wenn du Hunde mit viel Fell hast, wo das Fell auch in der Bewertung zählt, hast du einfach Leute, die möchten auch ihre Hunde, die vielleicht von Haus aus nicht so super Fell haben, was rassetypisch ist, möchten das einfach ein bisschen kaschieren, um gute Preise abzusahnen. Und da wird schon, also im Ausland auf jeden Fall, ja, wenn man auf Ausstellungen im Ausland ist, die sind auch ungeniert, die sprühen das Haarspray, als würde es keinen Morgen mehr geben, um das Haar so zu fixieren, dass es wirklich richtig gut aussieht.
Krass.
Ja, aber irgendwie in Deutschland ist da schon ein bisschen strenger und eigentlich darfst du nicht mehr. Es ist nicht auf den Ausstellungen, darfst du dabei nicht erwischt werden.
Genau, das haben sie damals schon gesagt. Das war auch für den Afghanen damals schon verboten, aber die Züchterin hat das gesagt, dass ihre halt oft nicht den ersten Preis gewonnen haben, weil sie halt weder Atropin in die Augen geschüttet hat, noch die Haare blondiert hat. Ne?
Wahnsinn.
Das hat sie schon damals erzählt, genau. Ja, ich glaube, jetzt haben wir doch länger geredet, als wir wollten.
Ist auch ein spannendes
Thema. Ja, eine Abschlussfrage. Habt ihr Katzen, die angerufen, also hattest du in deinem Berufsleben Katzen, die angerufen haben und hast du es gemacht oder nicht? Ja. Hallo, hier ist Garfield. Ich hätte gerne eine Unterwollfrisur.
Scheiße aus, wenn sie den mich mal frisieren. So.
Es kam vereinzelt zu Anrufen von Katzenbesitzern, tendenziell schwierig zu machen, da Katzen bei weitem nicht so kooperativ sind im Schnitt wie Hunde und es einfach gefährlich ist. Ich brauche meine Hände für die Arbeit. Und Katzen können nicht nur beißen, sondern auch kratzen. Und dann alleine so eine Katze zu machen, ist schon schwierig. Es gibt sehr nette Exemplare, bei denen das tendenziell möglich wäre. Ich selber habe es nie gemacht.
Man müsste es aber auch trainieren wahrscheinlich bei der Katze genauso. Ne? Katze ist ja nicht Trainings.
Also ich sag mal, ich kenne keinen Katzenschnitt. Ich glaube, Katzen gehen nur zum Friseur.
So ich kenne einen Katzenschnitt, diesen Löwenschnitt. Weißt du, wenn wir die hier nackt machen müssen, müssen wir den Kopf drin lassen und den Puschel hinten am Schwanz. Das
genau, aber ich glaube, Katzenbesitzer gehen einfach nur zum Tierfriseur, wenn die Katze völlig verfilzt ist und einfach runtergeschoren werden muss. Da ist es dann wenig Schnitt, weil es irgendwie für die Rasse nötig ist, sondern das ist dann eher so
Notwendigkeit,
Not am Mann, weil das Fell runter muss.
Ja, und das geht auch übrigens nur in Sedation und dann landen sie beim Tierarzt und der Tierarzt A kann es nicht und B habe ich auch genug erlebt, dass wenn die wirklich zerrupft und hässlich hinterher aussahen, dass ich gesagt habe, können wir es nicht ein bisschen schön machen? Ich bin kein Friseur, diese Scheiße mache ich nicht, damit müssen sie jetzt leben. Und ich dachte, naja, so ein bisschen Anspruch an Ästhetik kann man ja irgendwie trotzdem haben. Ja,
ist so. Also, aber das haben die meisten dann nicht. Dann geht's wirklich nur ums Runterratzen und
hat auch wirklich kein Tierarzt Bock drauf. Ich kenne keinen, der Bock hat, die zu frisieren. Ich finde, sie sind alle gefühlt mega angepisst, wie man denn darauf kommt, dass man jetzt eine Katze scheren würde. aber ist so, ja. So. Hast du noch was zu sagen, was wir vergessen haben? Oder haben wir dich alles ausgefragt, was du hättest nicht mal sagen wollen?
Ich glaube, es ist querbeet grob, gewesen. Grob, ne? Querbeet, alles, genau. Alles so ganz gut gewesen, ja.
Ja. Dann, letzte Woche hat Wölfi, meine ich, erzählt. Heute kann Alma was erzählen. Was erzählt uns Alma heute?
Oh.
Der pubertierende Hoverwart spricht.
Überhaupt nicht. Mein Hund pubertiert nicht.
Ist 4, ist gerade fertig.
Ist gerade fertig. Gerade zu Ende pubertiert. Ja, was soll die jetzt erzählen?
Dass sie in der scheiß Jacke hier hocken muss, obwohl es 20 Grad hat, weil Frauchen das findet, dass es kalt ist. Das ist so wie Kevin Pascal, du musst eine Mütze aufsetzen, die Mutti friert.
Ich hatte jetzt keine Lust, die Jacke auszuziehen und ich wusste auch nicht, dass wir hier so lange sitzen im Warmen. Ich dachte, ich bin hier nach 5 Minuten wieder draußen.
Hast du je eine Podcast-Folge gehabt, die 5 Minuten dauert?
Nein.
Also.
Zu Hause ziehe ich die Jacke gleich aus. Also Alma sagt, dass es drinnen richtig warm ist mit der Kleinen. Das ist eine ganz dünne Jacke. Komm, sie hat noch viel dickere Jacken.
Oh Mann. Also, Jacken ist ein anderes Thema, was wir heute nicht vertiefen.
Das haben wir schon mal.
Ja, bei Winterkleidung, ne, haben wir darüber geredet. Das stimmt. So, das heißt, wir haben gar keine Episoden gesagt. Also wir haben eine Episode über Winter und Anziehsachen, da kann man was über Jacken und unnötige und sinnvolle Jacken hören. Wir haben grob mal Fellpflege und Körperpflege in sich eher aus der Trainier-das-bitte-Sicht angesprochen. Ansonsten Kooperation, bissige Hunde, da ist man auch schnell beim Thema Haare. Und ich meine, das Kind schreit auch, ne? Hast schon mal einen gesehen, neben dem Pony schneidest, der nicht haben will? Der schreit auch wie am Spieß. Und sonst war es das, glaube ich. Das heißt, ihr könnt uns erreichen auf hundeschule-pudelwohl.de, auf livania.vet, auf goodmorning-pets, wo wir tatsächlich mal gucken könnten, ob wir für zumindest 1, 2 normale Produkte oder Websites irgendwie was hinterlegen vielleicht, weil zumindest Websites gibt es ja, die ich auch nicht kenne, die dir halt bei Google auch nicht ausgespielt werden, muss man ja einfach sagen, nee. Ne? Das ist so Profi-Zeug, das ist ja bei uns Tierärzten nicht anders. Das ist nicht das, was bei Google ausgespielt wird, weil es nicht
definitiv ist. Nicht, nein. Da kommen ja. Die Amazon-Produkte, die
ja, und alles, was viel Marketing gekostet
ja,
hat.
Ja, genau. Definitiv.
Genau, von daher gucken wir mal, ob wir das irgendwie, das geht mal hier raus an den, der sich um unsere Website kümmert, ob er da ein bisschen was hinterlegen kann, was man suchen kann. Wir danken dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da warst und so viel sehr erzählt gerne. Hast. Und ich denke, dass sehr, sehr, sehr viele Leute heute sehr, sehr viel gelernt haben.
Ja, zum Beispiel, dass man diesen einen da nicht mehr kauft.
Den kauft man, ach den, ach so, den einen, ne? Den das war wie die Anti-Werbung hier. Wahrscheinlich flattert jetzt bald so eine E-Mail rein oder so.
Hier gibt es ja von 1000 Herstellern, ne? Die werden ja unter verschiedenen Namen vermarktet. Das war, glaube ich, nur so das Erste, die das dann damals erfunden hatten. Ne?
Ja. Ja, aber es gibt so ein Ding in der Art auch in gut. So, also schließen wir die ganze Sache hier. Ja. Bis es nächste Woche Sonntagmorgen wieder heißt.
Good morning, Pets.